Ansichten Sommerzeit. Sie hören eine Wiederholung der Sendung mit dem Landwirt und Entwicklungshelfer Josef Behreuter aus Alberschwende vom 14. Mai 2015. Ansichten. Zu Gast bei Radio Vorarlberg.
Johannes Schmiedle heißt Sie herzlich willkommen. Sonn- und feiertags freuen wir uns immer auf Gäste. Heute ist Josef Behreuter aus Alberschwende unser Gast. Und es ist gleichzeitig weit untertrieben, wollte man sagen, er sei nur dort, eben in Alberschwende zu Hause. In Alberschwende betreibt er ein Sägewerk, er ist Landwirt und sonst ist Josef Behreuter als Entwicklungshelfer ein Weltbürger. Wie es dazu gekommen ist und wie er zwischendurch zu Hause dem Holzschneiden nachkommt, darüber werden wir in dieser Stunde uns unterhalten. Herr Behreuter, ich heiße Sie im Ansichtenstudio, herzlich willkommen.
Danke.
Damit wir diese Ansichtenreise beginnen können, starten wir in Alberschwende. Hier betreiben Ihre Eltern in den 1950er Jahren ein Sägewerk und eine Landwirtschaft. Wie muss man sich diese Idylle für den kleinen Josef, in die er hineingeboren wurde, vorstellen?
Gut, diese Zeit war für mich sehr aufregend. Ich habe die Arbeit auf der Landwirtschaft erlebt. Ich habe mich sehr gerne mit Tieren beschäftigt, sei es mit Kühen, Hühnern und vor allem auch Ziegen. Und nachher kam natürlich die Schule, wo ich sehr eingespannt war, dann die Berufsschule und der weitere Entwicklungsgang.
War es überhaupt idyllisch oder war es schon auch Lebens- und Überlebenskampf damals?
Ich habe das in dem Sinn erlebt von meinen Eltern. Sicher, es war nicht immer idyllisch, die viele Arbeit, wo man noch vieles händisch machen musste. Und ich konnte dem Vater sehr schnell einmal mithelfen. Und der Geruch vom Holz und das alles hat mir natürlich sehr gut gefallen. Die Arbeit war sicher am Anfang auch noch sehr schwer. Also man hatte dazu mal noch keinen Hubstapler, man musste vieles auch händisch machen. Ich kam dann 1970, kam ich zum Vater in die Lehre.
Was ist das Besondere an diesem Beruf?
Das Besondere an diesem Beruf ist, dass man praktisch von einem fertigen Baumstamm, der zur Säge gebracht wurde, Bretter und Balken je nach Wunsch herausschneiden kann. Man erlebt da das Besondere, was innerhalb vom Stamm alles da zum Vorschein kommt. Nicht nur Holz, aber auch manchmal Einschlüsse, sei es Nägel oder Schrauben oder andere Sachen, wo wieder viele Schäden verursachen. Also es ist immer auch ein großes Abenteuer zum Erleben bei jedem einzelnen Stamm, wie es sieht da innen aus. Und das macht die Arbeit auch sehr spannend. Dann die Beschäftigung mit der Technik. Einerseits die Natur. Holz ist ein Naturstoff, lebendig, unterliegt einfach bestimmten Einflüssen von den Mondphasen, von der Witterung und. Dann der andere Bereich ist die Technik. Wie bekommen wir die Bretter, die Balken heraus mit der nötigen Technik? Früher waren das noch einfachere Maschinen. Die Technik hat sich in den letzten 40, 50 Jahren gewaltig auch in diesem Bereich entwickelt.
Aber es ist ja auch ein sehr gefährlicher Beruf.
Sicher, das habe ich auch am eigenen Körper erfahren. Wenn einem dann manchmal ein Baumstamm auf die Zehen fallen kann und der sehr anschwillt oder dass man von Baumstämmen erdrückt wird oder im Sägewerk selber, wo es immer schneller und schneller gehen muss, dass es die volle Konzentration verlangt, dass man selber nicht unter die Räder kommt.
Wie haben Sie das an Ihrem eigenen Leib erlebt?
Wo es mich das eine Mal um Haaresbreite erschlagen und das andere um Haaresbreite erdrückt hätte.
Das von Baumstämmen?
Erdrückt von einem Pfosten, wo an der Maschine eingehängt hat beim Laufwagen, der dann beim Rückwärtsfahren mich voll gegen den Maschinenständer erdrückt hat. Und ich mich wirklich nicht mehr selber davon befreien konnte, weil beide Knie eingeklemmt waren. Und glücklicherweise hat der Motor, ein 40 PS Motor, dann selber abgeschaltet. Das war dann für mich die Überlebensmusik, dass ich heil davon kam. Weil ich war doch um Haaresbreite am Sägeblatt vorbeigeschrimmt.
Und das zweite Mal?
Das zweite Mal war bei einer Riemenkontrolle. Ich schauen musste, ob die Spur stimmt vom Riemen. Und 10 Sekunden später ich zufällig unter dem Riemenschutz stand und in diesem Moment die Scheibe explodiert ist. Und das war für mich eine ungeheure Explosion. Und da sind tausende Splitter durch die Gegend geflogen. Nur ein Splitter hätte genügt, um mir das Leben zu nehmen. Glücklicherweise stand ich zu dem Bruchteil von Sekunden zufällig unter dem Riemenschutz. Diese zwei, speziell die zweite Erfahrung mit dem Unfall, wo ich um Haaresbreite erschlagen wurde von Splittern, hat mir dann schon zu denken gegeben, da ich mir gesagt habe, also jetzt muss ich meine zusätzliche Lebensaufgabe erfüllen.
Auf diese Lebensaufgabe, Herr Bierreuther, kommen wir noch zu sprechen. Wir spielen eine kleine Musik.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do-do-do-do-do, chibum-chibum. Do-do-do-do-do, chibum-chibum-bum. Do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do, chip, chip, boom. Do-do-do-do-do, chip, chip, boom. Do-do-do-do-do. Un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Do 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 do, chibum, chibum, boom. Do 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 do, chibum, chibum, boom. Do 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 do.
Josef Bierreuther aus Alberschwende ist heute zu Gast in den Ansichten. Herr Bierreuther, nach dem Präsenzdienst tut sich etwas, ich bemesse das an den Schulen, die Sie besuchen. Zuerst eine einjährige kaufmännische Privatschule in Innsbruck und danach starten Sie den Besuch der Handelsakademie für Berufstätige mit Abschluss der Matura. Eigentlich eine enorme Leistung, ich nehme an, neben Ihrem Beruf.
Ja, das war für mich eine sehr intensive Zeit, weil ich mir gedacht habe und heute noch bin ich sehr dankbar darüber, weil wir einfach die nötige Ausbildung brauchen und sei es mit Sprachen uns immer mehr helfen, um auch in der heutigen Zeit besser zu kommunizieren und zurechtzufinden.
Sie starten ja die Handelsakademie und übernehmen von Ihrem Vater das Sägewerk.
Genau. Es war natürlich auch sehr spannend, die Arbeit im Betrieb und am Abend nach Bregen zu fahren, jeden Abend und am Samstagvormittag bis Mittag. Und das gab natürlich auch viele neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen. Und speziell, was auch Buchhaltung anbelangt, einfach das nötige Rüstzeug zu meinem Betrieb zu führen.
Im Jahr 1986 startet sozusagen ein weiterer interessanter Schritt. Sie machen die Fernschule für Landwirtschaft in Innsbruck.
Da hat mich ein Freund auf diese Schule aufmerksam gemacht. Und da hatte ich sehr schnell Resonanz dazu. Bei dieser Schule ging es wirklich um eine Landwirtschaft. Und was damals, vor 30 Jahren, sehr interessant war, als die Welle vom Mansholtz-Plan von Amerika nach Europa herübergeschwappt ist, mit dem Ziel, mit dem Slogan Wachsen oder Weichen. Die Landwirtschaft stand damals wie heute unter großen Veränderungen. Und da habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt, auch mit der Problematik in dem Sinn, wie Produkte von diesen Entwicklungsländern nach Europa verschifft werden, um das Vieh der Europäer zu füttern, wo dann wieder Überschüsse produzieren. Und das Szenario hat mich dann wirklich sehr beschäftigt, auch mit dem einen Buch von Herbert Briebe, wo es heißt, die subventionierte Unvernunft. Und mit diesen Aspekten der Landwirtschaft, speziell was auch die Bodenverbesserung anbelangt, war für mich ein Eldorado, wo bis heute die Leidenschaft nicht abgeklungen ist.
War man Ihnen gegenüber dann nicht auch eher skeptisch im Sinne von, was lernt der da? Da wächst etwas heran, was alles in Frage stellen könnte?
Gewiss, für mich war das zusätzlich spannend, weil ich manche Tätigkeiten dann auch im elterlichen Betrieb ausführen konnte. Und das war dann für manche Berufskollegen manchmal schon eine kuriose Beobachtung. Und ich musste dann auch vieles im Schutze der Nacht machen, weil aus Erfahrung ich weiß, dass neue Sachen, die man ausprobieren muss, einfach auch ihren Schutz brauchen, bis man weiß, wo es funktioniert. Und diese vielen Jahre, jahrzehntelangen Erfahrungen haben mir natürlich später sehr viel geholfen. Viele Kunden oder viele haben dann gemeint, es wäre besser, er würde mir das Holz schneiden, statt nur den Mist umzuschaufeln.
Wo es um die Kompostiermöglichkeiten gegangen ist.
Genau. Diese Tätigkeit hat mich dann so stark beschäftigt. Für mich war es ein gewaltiges Wunder der Natur, was wir mit Hilfe der Natur, mit der Beobachtung der Natur, dann die Natur unterstützen können mit unseren Maßnahmen, wenn wir ihre Regelmechanismen, wenn wir ihre Geheimnisse entdecken und verstehen. Und das ist für mich auch heute immer noch ein Wunder, wie die Natur arbeitet. Und in diesem Buch der Natur, da sind wir bis an unser Lebensende Schüler. Und die Natur ist für mich der beste Lehrmeister.
Man sollte nicht gern als Wille auf jeder Berg a Bahn, a Strass is an der Skrottelo, dort Wald und dort a Fahn. Man sollt nicht gern als Wille her, da Berg und Stall voll Lüt, die stille Plätzle werde dran, und auch die Rübig zieht. Man sollt nicht gern als Wille her, das Gott wird die Natur, die stille Bächle, Büsche schwer, und laufen sie in einem na 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 sött nycker als ville her. Var sötte bi bedenke, dass ma verlutte ville her. Bald nix mehr hat zum Schenko.
Josef Berold aus Alverschwende ist heute zu Gast in den Ansichten. 6 Jahre nach der Fernschule für Landwirtschaft und als Hack-Absolvent beginnt ein ganz neuer Schritt in Ihrem Leben. Sie starten 1992 bis heute regelmäßige Einsätze von 1 bis 3 Monaten in sogenannten Entwicklungsländern. Also Sie fahren damals 1992 zum ersten Mal nach Ecuador auf eigene Rechnung und Gefahr. Sie nehmen gewissermaßen Reis aus. Was ist geschehen?
Ja, das war die Krönung eines Jugendtraumes und eines Lebenstraumes, der sicher mehr als 10 Jahre ich ihn in meinem Herzen herumgetragen habe. Und was mich daran gehindert hat, das war dann oft noch die Angst vor dem Fliegen. Als ich dann aber diese 2 schweren Arbeitsunfälle erlebt habe, diese haben mir dann die Angst genommen, und weil ich mir gesagt habe, also viel gefährlicher als diese 2 Arbeitsunfälle kann das Fliegen auch nicht mehr sein.
Und wie war der Abschied von zu Hause?
Ja, der Abschied von zu Hause, das war so eine interessante Erfahrung für mich und die Eltern, weil die Eltern zu dem Zeitpunkt schon fast 80 Jahre alt waren und meine Hilfe sehr gebraucht hätten, war es für mich natürlich nicht so einfach, von zu Hause wegzugehen. Einerseits habe ich die Eltern verstanden in ihrer Sorge um die Arbeit, um die Notwendigkeit meiner Hilfe. Andererseits war mein Wunschtraum, mein Lebenstraum so stark, dass ich gehen musste. Und zum Glück hat dieser Mut mir geholfen, diesen Abschied zu bewältigen. Und ich konnte aus Angst, man würde mir diese Reise wieder vereiteln, habe ich meinen Eltern am Morgen vor dem Abflug gesagt, ja, dass ich heute nach Ecuador fliege. Und es war natürlich für die Eltern schon eine gewaltige Überraschung. Aber für mich war es einfach notwendig und notwendend, dass ich den Sprung schaffen konnte in diese neue Welt, der mein Leben so reich bereichert hat. Und als ich dann das erste Mal nach Ecuador gekommen bin, und das war für mich das erste Reise mit dem Flugzeug.
Und wie kommen Sie ausgerechnet auf Ecuador?
Ja, das hat seinen Grund. Südamerika speziell hat mich als Jugendlicher schon fasziniert. Die Indianer mit ihren Brauchen, mit ihrer Lebensphilosophie, mit ihrer Naturverbundenheit. Und das Zweite war dann, als ein befreundeter Missionar auf Heimaturlaub kam und der mich gebeten hatte, ihm bei der Arbeit, speziell was Bodenverbesserung anbelangt, zu helfen.
Und Sie kamen nach Ecuador und was haben Sie vorgefunden?
Ja, das war auch eine sehr interessante Erfahrung. Über Nacht bin ich dann in das Dorf gekommen. Es war schon dunkel. Und als ich dann am Morgen aufgewacht bin, habe ich mir natürlich gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? Ja. Es war schon ein gewaltiger Schock in dieser verkarsteten Gegend, in diesem abgelegenen Andendorf auf fast 2800 Metern Höhe. Sehr kalt und ja, viel Erosion, also die Vegetation war wirklich karg und die Armut der Bevölkerung und, und.
Sie gingen damals im eigenen Namen, also nicht im Namen einer Organisation?
Nein, mein Wunschtraum war immer, eine Entwicklungshilfe in dem Sinn zu gestalten, wo ich meine Ideen, meine Erfahrungen einbringen konnte und nicht die Befehle oder die Anweisungen einer Organisation ausführen möchte. Und der andere Punkt war, ich wollte die Menschen dort abholen, wo sie stehen. Das dritte, meine Entwicklungshilfearbeit wollte ich in dem Sinne gestalten, dass ich diesen Menschen keinen Druck auferlege, in dem Sinn, dass ich zu Hause wieder was vorlegen oder vorweisen musste oder sollte. Somit konnte ich meine Arbeit ohne Erwartungshaltungen, ohne Zeitdruck, also unbeschwert meine Arbeit und meiner schöpferischen Tätigkeit anpacken. Und das war für mich eine gewaltige Erfahrung, wo ich so richtig aufgehen konnte.
Und sie beruht auf dem Grundsatz Hilfe zur Selbsthilfe.
Genau, in dem Sinne Hilfe zur Selbsthilfe, dass die Menschen wirklich mit meiner Hilfe ihre Talente, ihre Charismen, ihre Begabungen entdecken konnten und auf diesen dann weiter bauen könnten und somit auch frei sind.
Aber alles im Bereich Landwirtschaft?
Anfänglich im Bereich der Landwirtschaft. Dann sind natürlich mit der Beschäftigung, mit der Armut auch andere Themen dazugekommen. Ich habe das schwere Leid erfahren, wenn Jugendliche weg wollten nach Nordamerika, nach Mexiko, auswandern wollten aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage in Ecuador und sie Kredite aufnehmen mussten und das von den heimischen Geldverleihern, diese Not sehr krass ausgenutzt wurde, damit die Ausreisewilligen dann das Geld bekommen haben für die Ausreise. Und ich mir gedacht habe, ja, wie kann man da wirklich helfen? Was ist da die Lösung? Und ich mir sehr damit beschäftigt habe, mit der anderen Art von Wirtschaftssystemen und das ist die Konkurrenz, wie die Natur uns als Vorbild vorgibt. Die Ausreisewilligen, die sind viele illegal nach Nordamerika ausgereist. Ich habe dann viele Schicksale mitbekommen, weil am Sonntag dann diese heimtelefoniert haben zum Pfarrhof, weil dazumal gab es noch kein Handy, nur das eine Telefon beim Pfarrhof. Und diese Jugendlichen, die eingesperrt wurden im Gefängnis, weil sie aufgeschnappt wurden, dann die Angehörigen gebeten haben, dass sie ihnen Geld schicken, dass sie wieder aus dem Gefängnis herauskommen. Also das waren viele Sachen, viele Schicksale, die ich mitbekommen habe und die mich wirklich sehr beschäftigt haben.
is where she waits for me. Yellow sun of Ecuador. If you do, then I will never ask for more.
Yellow sun, yellow sun. Ansichten. Zu Gast bei Radio Vorarlberg. Die Sendung Ansichten können Sie 7 Tage lang nachhören und als Podcast kostenlos downloaden. Wählen Sie dazu unsere Homepage vorarlberg.orf.at, Stichwort Podcast.
Der ehrenamtliche Entwicklungshelfer Josef Bereuter ist heute Gast in den Ansichten. Herr Bereuter, 2007 beginnt Ihre persönliche Entwicklungshilfe in Äthiopien. Warum Äthiopien? Sie waren ja mittlerweile 12 Mal in Ecuador.
Das hat auch seine Gründe, weil ich den Wunsch hatte, auch noch Afrika kennenzulernen. Und über Freunde bin ich dann nach Ecuador gekommen. Die Erfolge von Ecuador haben sich herumgesprochen. Und das war natürlich für mich wieder eine neue Welt. Aber die Erfahrungen von Ecuador haben mir dort auch sehr viel geholfen.
Was haben Sie in Äthiopien wiederum gemacht?
In Äthiopien ging es auch wieder darum, also im Grunde genommen um die gleichen Aufgaben. Und zwar, ich habe auch beobachtet, wie die Böden sehr schwach sind, wie die ausgelaugt sind, wüstenähnliche Bedingungen. Und kam natürlich mir gleich der Gedanke, ohne Kompost gibt es da keine Chance. Und wirklich nach einigen Monaten, und als der Kompost dann fertig war und ausgebracht werden konnte, nach der gewissen Zeit waren natürlich auch die meisten Skeptiker, waren natürlich dann Gläubiger. Es hilft.
Also es geht um Gemüseanbau?
Es geht um Gemüseanbau, es geht um wirklich zuerst um die Bodenverbesserung und da hilft vor allem die Kompostierung, die Bodenfruchtbarkeit wieder in Schwung zu setzen, damit wir wirklich ausreichende Ernten und eine bessere Qualität der Produkte erzeugen können.
Und Menschen, die zuvor in Armut lebten, haben plötzlich Erfolg?
Das war für mich auch und für die Menschen natürlich selber eine gewaltige Erfahrung, eine neue Erfahrung, dass jetzt der Kompost hilft, weil die Böden vorher mit Kunstdünger, mit allen möglichen Maßnahmen es keine Früchte mehr gegeben hat. Die Böden waren ausgelaugt und auch die besten Methoden haben dann nichts mehr geholfen.
Man spricht ja oft auch von Wassermangel.
Ja, das ist auch ein großes Thema und das hat mich immer wieder gewaltig überrascht, wie der Kompost auch hier eine enorme Hilfe ist, weil allein der Kompost über die Nacht den Tau aufnehmen kann. Und es geht einfach um die Kapazität, der Wasserspeicherkapazität des Bodens. Und das erreicht der Boden nur über die Lebendigkeit, über die Mikrobiologie. Ein toter Boden, wo die Mikrobiologie, wo die verschiedenen Stämme und die vielen Mikroorganismen fehlen. Und das, man muss sich vorstellen, in einer Handvoll leben mehr als 2 bis 3 Milliarden dieser kleinen Bodenlebewesen, die wir mit unserem Auge nicht sehen können, aber die einfach existieren und die Grundlage für die höheren Lebewesen geben. Und die Vorteile dieser Kompostierung, dieser Art der Kompostierung liegt daran, weil es einfach von der Natur abgeschaut wurde. Es funktioniert im Kleinen wie im Großen und hilft uns, die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern, die Not zu lindern, die Wasserspeicherkapazität zu erhöhen um das 5- bis 6-fache. Man muss sich vorstellen, dass diese Böden dann auch bei Regenzeiten sich wie ein Schwamm vollsaugen können und dann für Trockenzeiten um das 6-7-fache länger die Feuchtigkeit speichern können. Das bewirkt natürlich mehr Ernten, das bewirkt eine höhere Qualität und nicht zuletzt, was auch Experten bestätigen, nur eine Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit kann uns helfen, das CO2-Problem der Atmosphäre zu lösen. Also es spielen, für mich war immer wichtig, zuerst die Priorität lag darin, wie können wir den Hunger in dieser Welt reduzieren. Das war die Priorität. Und das Zweite und die Dritte und all die vielen positiven Nebeneffekte sind noch gratis mitgeliefert. Und das dürfen wir mit Dankbarkeit annehmen und dürfen uns wirklich beschenken lassen von dieser neuen Idee.
Son gris, ma suie, son détail.
Herr Bierreuther, Sie gehen ja dann 2012 auch noch nach Peru zu einem Einsatz. Wie leben Sie in diesen Ländern? Direkt bei den Familien, bei den Bauern?
Ja, es ist für mich immer eine große neue Erfahrung und das sind wirklich bleibende Eindrücke, wenn ich bei den Familien wohnen darf und wohnen kann und dann wirklich direkt mit der Bevölkerung in Kontakt komme und somit wirklich die eigentlichen Sorgen und Probleme und Anliegen dieser Menschen kennenlerne. Und diese Erfahrungen gehen dann sehr tief. Ich erfahre das nicht nur über den Verstand, ich fühle das am eigenen Körper. Und diese Gefühle gehen einem dann sehr tief. Die vergisst man sein Leben lang nicht mehr.
Machen Sie das ein bisschen anschaulich?
Wie zum Beispiel im Hochland von Ecuador oder in Peru auf über 4000 Meter, wo ich in ihren Häusern oder auch Hütten wohnen kann, schlafen kann, wo sie die Kochstelle haben, da Sauna, Rauchabzug, einem die Augen brennen oder dass man vor lauter Rauch nur husten müsste. Also das geht dann sehr tief und das harte Lager, einem die Knochen wehtun, also das, diese Nächte vergisst man dann nicht so schnell. Und vor allem die schwache Ernährung und diese Erfahrungen, wo ich dann selber sehr schwach war, wo ich die Kälte, die dünne Luft und das die Mangelernährung erfahren habe, ist mir dann natürlich schon klar geworden, dass in diesen höheren Lagen eine Grippe tödlich sein kann. Und da ich diese Schwäche am eigenen Körper erfahren habe und die Krankheiten der Menschen miterlebt habe, speziell was Lungenentzündung und Grippe anbelangt, habe ich mir gedacht, ich muss hier Abhilfe schaffen in dem Sinn, dass sie eine bessere Ernährung haben. Und da kam mir die Idee mit den Foliengewächshäusern, wo ich in dieser Gegend dann angefangen habe zum Bauen. Aufgrund der klimatischen Bedingungen musste ich diese Gewächshäuser sehr tief in den Boden eingraben, damit der Wind die Folien nicht über Nacht oder bei starken Stürmen, die auf dieser Höhe einfach speziell in den Monaten Juli, August ständig wehen, dass sie nicht gleich vernichtet werden. Man muss sich vorstellen, das sind Stürme mit über 100 Stundenkilometer und das hält keine Folie aus. Und das Tolle dabei war, dass in dieser Folie dann, weil es das Gewächshaus im Boden versenkt war, die Stürme viele ausgehalten haben und in diesem Gewächshaus dann optimale klimatische Treibhausklima herrschten und sie jetzt alles Gemüse auf über 4000 Meter, sogar Weinbau und Maisanbau und Kartoffel, alles Gemüse anbauen können. Und jetzt hat sich die Gesundheit gewaltig verbessert, wo früher die Kinder noch in der Schule wegen Schwäche, wegen Vitaminmangel, wegen Nahrungsmangel eingeschlafen sind, sind sie heute voll wach. Zur Freude der Kinder und zur Freude der Lehrer.
En estas horas de tristeza infinita, cuando tu ausencia pesa más en mi vida, cuántos recuerdos llenan mi alma dormida. Aquellos besos que quemaban mis labios, aquellas cosas que temblando decías, ¿dónde han quedado? Dímelo, vida mía. Estoy cansada de esperar y de llorar y ya no puedo soportar mi soledad y sin embargo yo te sigo queriendo y por quererte ya estoy en y poco a poco me olvido.
cansada de esperar y de llorar. Y ya no puedo soportar mi soledad. Y sin embargo yo te sigo queriendo y por querer ya estoy enloqueciendo y poco a poco me olvido de vivir, de vivir.
Josef Berold aus Alberschwend ist heute zu Gast in den Ansichten. Herr Berolter, Sie bekommen ja durch Ihre Auslandseinsätze und Aufenthalte enorm viel mit über die Menschen, wie sie leben. Sie können mittlerweile auch zwischen den Kontinenten vergleichen, zwischen Südamerika und Afrika. Merken Sie da einen spürbaren Unterschied?
Ja, das sind sehr interessante Welten. Jede für sich selber schon ein großes Geschenk, das erleben zu dürfen. Und wir einfach den Dialog, den Respekt diesen Völkern, diesen Menschen gegenüber hochhalten sollen, weil auch sie ihre Schätze, ihre Reichtümer im Herzen tragen und auf ihre Weise mit anderen neuen oder mit anderen Denkansätzen ihre Welt wahrnehmen.
Gibt's Unterschiede?
Unterschiede in dem Sinn, speziell wir Europäer sind nun einmal sehr kopflastig und wir dürfen das nicht so sehr überbetonen oder schlecht machen, in dem Sinn, dass der Kopf schlecht ist. Was wir Europäern von anderen Kontinenten sehr viel abschauen können oder mitkriegen können, abspicken können, das ist einmal die Lebendigkeit, die Lebensfreude, speziell in Südamerika und Afrika, dann die Spiritualität, dann wie sie mit Konflikten umgehen und einfach vor allem aber, wo wir erfahren dürfen, wie sie mit ihrem Herzen fühlen.
Wie verstehen Sie Ihre Rolle? Sind Sie der Helfer oder der Lernende oder beides?
Beides. Ich wollte auch nie in dem Helfersyndrom abgleiten, sondern ich wollte einfach diesen Menschen begegnen mit Respekt und Hochachtung und mit Demut. Und das brauchen wir Europäer speziell, wenn wir in diese Länder gehen. Wir Europäer haben unsere gewaltigen Erfahrungen gemacht in den vergangenen Jahrhunderten, Jahrtausenden, Erfindungen und. Aber wir dürfen dabei auch nicht die anderen Aspekte vergessen, was vom Herzen, vom Bauch und von all diesen Gefühlen herkommt. Und wir in dem Sinn Lernende sind und Beschenkte sein können, wenn wir diesen Völkern mit Demut, mit Hochachtung und Respekt begegnen.
Gestern ist der Schnee, der meine Irrtümer bedeckt. Gestern ist die Zeit, die manches böse Wort versteckt. Gestern das Entfachen einer Flamme, die noch brennt. Gestern ist heut mein bestes Argument. Heute heißt Vertrauen in uns, in dich und mich. Heute ist jede Stunde erlebtes wesentlich. Heute ist alles möglich, solange ich es will. Heute beginnt der Weg zum neuen Ziel. Als ob ein Sternbild grüßt aus der Vergangenheit, das uns die Straßen zeigt bis ans Ende aller Zeit. Ja, gestern, heute, morgen, Segel im Wind aus Glück und Sorgen, Tränen
Zeit. Du kannst dir keinen Blick in deine Zukunft borgen, doch kannst du für sie sorgen. Gestern, heute, morgen. Morgen will ich sagen, ich habe nichts bereut. Morgen mehr als Strandgut aus gestern und heut. Morgen sind Ideen, die ich zu neuen Siegen führ. Morgen der Kampf, von dem ich noch nichts spür. Er soll der Kompass sein, der uns die Richtung weist, weil seinen Weg zu gehen nicht einfach überleben heißt. Nein, gestern, heute, morgen, Segel im Wind aus Glück und Sorgen, Tränen im Wasserfall der Zeit. Du kannst dir keinen Blick in deine Zukunft borgen, doch kannst du für sie sorgen. Gestern, heute, morgen.
Herr Bierreuther, ein Thema, das Ihnen vermutlich aus nächster Nähe in besonderer Weise auch nahe gegangen sein dürfte, ist das Thema Alberschwende und Asylwerber. Wie erleben Sie das aus eigener Anschauung im Dorf?
Ja, das ist auch ein sehr brisantes Thema. Wir müssen, ich selber erlebe diese Situation in dem Sinn, dass wir einfach in unserem Breitengraden lernen müssen, dass auch uns die Erfahrung gut täte, in einem fremden Land zu wohnen, zu arbeiten und zu denken, wie würden wir uns wünschen, dass, wie man uns behandelt. Und grundsätzlich bin ich sehr dafür, dass wir diesen Menschen in ihren Ländern helfen, vor Ort, um ihre Situation zu verbessern, damit sie nicht auswandern müssen. Es gibt natürlich Ausnahmen, wo Kriege herrschen, aber es gibt auch Bereiche, es gibt Länder, wo sie einfach aus Lebensmittelmangel und aus Trostlosigkeit, weil der Boden einfach nichts mehr hergeht, aus
Armut. Oder wegen Kriegs.
Ja, einfach auswandern und sie sich sagen, ich kann nichts mehr verlieren. Entweder überlebe ich oder ich komme um. Oder? Und in diesem Sinne brauchen wir einfach die Beschäftigung mit diesem Thema viel mehr. Wir müssen uns hineinfühlen, speziell, wie ginge es uns, wenn wir selber Flüchtling wären? Wie wollen wir behandelt werden in einem Land, wo man uns aufnimmt? Und wollen wir, dass wir in Ruhe gelassen werden? Oder wollen wir, dass man uns hochschätzt, dass man uns leben lässt, bis wir wieder heim können?
In die Regionen, in die Sie reisen, gibt es da nicht oft auch Menschen, die sagen, Josef, nimm uns mit zu dir nach Hause?
Ja, das kommt auch manchmal vor. Da muss ich Ihnen dann schon klar sagen, dass es nicht so einfach ist, weil es für diese Menschen ein gewaltiger Kulturschock wäre und sie praktisch vom Regen in die Traufe gelangen und sie manches nicht verstehen können, was bei uns abläuft. Wir Europäer fühlen anders, wir denken anders und sie würden die menschliche Erfahrungen, die Herzenswärme vielfach in Europa in manchen Gebieten vermissen. Und da muss ich Ihnen schon klar sagen, dass es schon schwierig ist, um in ein westliches Land zu reisen, wo einfach andere Prinzipien, andere Mechanismen ablaufen und der Mensch vielfach noch nach seiner Leistung und nach seinem, was hast du, was bist du, beurteilt wirst. Und wir im Grunde genommen, dass es mein Wunsch ist, die Situation bei Ihnen selber in Ihrem Herkunftsland zu verbessern, damit sie in Frieden und Freiheit und Harmonie in ihrem eigenen Land leben können und ihre Talente, ihre Begabungen, ihre Kultur leben können.
Abschließende Frage, Herr Bereuter, wohin geht die nächste Reise?
Ja, das geht nach Ecuador und Peru. Und ich freue mich schon riesig darauf und nütze diese Zeit, um mich gut darauf vorzubereiten.
Und die Angst vor dem Fliegen ist gewichen?
Zum Teil schon, nur über den letzten Unfall da in Frankreich. Das hat mich schon sehr beschäftigt. Aber ich hoffe, bis zum Abflug legt sich auch diese Angst und diese Besorgnis wieder.
Heute war Josef Bereuter, der Alba Schwender und Weltbürger, unser Gast in den Ansichten. Vielen Dank für Ihren lehrreichen und interessanten Besuch. Wir wünschen Ihnen für Ihr Engagement und für Ihre Zukunft alles Gute.
Danke.
Tonmeister Ingo Hammerer und Johannes Schmidle danken den Hörerinnen und Hörern fürs Dabeisein, wünschen und hoffen eine erholsame Zeit mit Radio Vorarlberg.
In der Ansichten Sommerzeit hörten Sie eine Wiederholung der Ansichten mit dem Landwirt und Entwicklungshelfer Josef Bereuter aus Alberschwende vom 14. Mai 2015.